Jason Fried und David Heinemeier Hansson. Rework. Business, intelligent und einfach. Gelesen von Nurcan Özdemir und Vlad Kiriak.
Wie war das doch gleich? Wer ein Unternehmen gründen will, muss lange planen, fremdes Kapital ranschaffen, haufenweise tolle Talente einstellen und so schnell wie möglich wachsen? Von wegen. Den Autoren zufolge ist diese Ansicht völlig überholt. Jason Fried und David Heinemeier Hansson sind Geschäftspartner beim Internetdienstleister Basecamp. Gemeinsam entwickeln sie international gefeierte Webtools, deren Erfolg zum größten Teil auf ihrer Einfachheit basiert. Die Erfahrung ihres steilen unternehmerischen Aufstiegs lässt sich auf ein simples, aber knackiges Credo herunterbrechen: Weniger ist mehr. In diesen Blinks verraten wir dir, warum du sofort loslegen solltest, wenn du eine pfiffige Idee hast. Warum du nicht sofort deinen Brotjob kündigen, Schulden anhäufen und so schnell wie möglich wachsen musst. Und warum du klein anfangen und klein bleiben darfst, um Großes zu erreichen.
Blink Nummer 1. Gründe jetzt dein Unternehmen.
Du hast eine brillante Geschäftsidee, traust dich aber nicht, sie umzusetzen? Dann bist du hier goldrichtig. Denn wir räumen mit diversen Mythen rund um die Existenzgründung auf. So kompliziert und riskant, wie sie oft dargestellt wird, ist sie nämlich gar nicht. Tatsächlich war es nie so leicht wie heute, sein eigenes Unternehmen zu gründen. Wenn du klein anfängst, brauchst du dafür viel weniger Zeit und Ressourcen, als du vielleicht denkst. Geh die Sache langsam an. Du musst nicht sofort deinen bisherigen Job gegen eine zerstörerische 100-Stunden-Woche eintauschen. Portioniere deinen Enthusiasmus, indem du deiner Idee zunächst ein paar Stunden pro Woche widmest. Du musst dich auch nicht gleich bis über beide Ohren verschulden. Nutze die Räumlichkeiten und Ressourcen, die du hast oder dir ohne größeren Aufwand leisten kannst. Greife nur im äußersten Fall auf externes Kapital zurück. Nicht, weil es zwingend deinen Anteil am Geschäft verwässert, sondern schlichtweg, weil die Suche nach Investoren Zeit frisst und vom Wesentlichen ablenkt. In den meisten Fällen brauchst du nichts als deine Idee und einen Laptop. Alles andere ist erst einmal zweitrangig. Konzentriere dich voll und ganz auf den Kern deines Geschäfts. Er ist das unabdingbare Herzstück deines Erfolgs. Nehmen wir spaßeshalber an, du willst vegane Tacos in einem Foodtruck verkaufen. Dann sind die Tacos der Kern deines Geschäftsmodells. Dieser Kern muss aber nicht immer zwingend ein Produkt sein. Amazons Kern sind beispielsweise nicht, wie man denken könnte, Bücher, sondern schnelle Lieferzeiten, günstige Preise und eine gigantische Auswahl. Sobald der Kern deines Geschäfts steht, gehst du an den Markt. Und zwar sofort. Warte nicht, bis alle anderen Bereiche stehen. Für Details ist auch später noch Zeit. Als die Autoren ihr webbasiertes Projektmanagement-Tool Basecamp lancierten, konnten sie ihre Leistungen noch nicht einmal in Rechnung stellen. Doch die Gründer wussten, dass sie bis zum Ende des Abrechnungsmonats 4 Wochen Zeit hatten, um sich Zahlungsmodalitäten zu überlegen.
Die Botschaft ist klar. Du brauchst viel weniger Ressourcen, als du denkst, um dein eigenes Unternehmen zu gründen.
Modalitäten.
Leg los, sobald der Kern deines Geschäftsmodells steht.
Also Schluss mit dem Abwägen und Zögern. Du hast eine vielversprechende Idee? Dann raus damit. Der Rest?
Blink Nummer 2. Lege Wert auf Qualität.
Unternehmerischer Erfolg basiert auf Verbindlichkeit und Hingabe. Auf Dauer erreichst du beides nur, indem du etwas tust, was dir am Herzen liegt. Wenn du schon ein eigenes Geschäft auf die Beine stellst, dann mach etwas, worauf du stolz sein kannst. Manche Existenzgründer haben von vornherein eine Exit-Strategie im Kopf. Einen Plan dafür, wie sie ihr Unternehmen im Zweifelsfall aufgeben, abwickeln oder verkaufen. Aber das ist so, als würdest du schon zu Beginn einer Liebesbeziehung an die Trennung denken. Absurd. Genau wie ein romantisches Verhältnis sollte auch ein Geschäft auf Verbindlichkeit und Leidenschaft basieren, statt auf der ständigen Bereitschaft, das Handtuch zu werfen. Also bekenne dich zu deiner Idee. Stehe ein für das, was du tust, denn das ist auch wichtig für die Kundenwahrnehmung. Nehmen wir das Beispiel von Winnie's Sub Shop, einem Sandwich-Imbiss in Chicago. Die Betreiber stellten den Nachmittagsverkauf ein, weil das Baguettebrot dann nicht mehr so frisch und kross war wie am Morgen. Auch wenn sie mit den Baguettes mehr Umsatz hätten machen können, war es ihnen das nicht wert, nur mittelmäßige Produkte zu verkaufen. Die Kundschaft von Winnie's Sub Shop weiß diesen hohen Qualitätsanspruch zu schätzen und belohnt sie mit Treue. Sobald du weißt, wofür du mit deinem Unternehmen stehst, kannst du dich von Wettbewerbern abgrenzen. Wenn du etwa ein kleines Café mit eigener Röstung für Kaffeeliebhaber betreibst, dann positioniere dich als Alternative zu Ketten wie Starbucks, McCafé oder Coffee Fellows. Deine klare Stellung schärft dein Profil und schafft ein starkes Narrativ, das sich deinen Kunden einprägt. Abgrenzung ist gut, aber schiele auch nicht zu sehr darauf, was deine Konkurrenz macht. Wenn du dein Café mit großen Ohrensesseln und Mehrfachsteckern für Laptops ausstaffierst, wird es zur Kopie einer Starbucks-Filiale. Konzentriere dich besser auf das, was dich von allen anderen unterscheidet.
Die Mär vom Herzblut hat also doch ihre Berechtigung. Verschreibe dich deiner Geschäftsidee mit Leib und Seele. Deine Kunden werden deine Hingabe und deinen Qualitätsanspruch zu schätzen wissen.
Apropos Alleinstellungsmerkmal. Im nächsten Blink beleuchten wir, wie du dein Geschäft vor Nachahmern schützt.
Blink Nummer 3. Werde unnachahmlich.
Wenn du Erfolg hast, werden andere versuchen, dich zu kopieren. Da führt kein Weg dran vorbei. Dein einziger Schutz besteht darin, dein Produkt unnachahmlich zu machen. Und zwar, indem du ihm deinen persönlichen, unverwechselbaren Stempel aufdrückst. Schau dir Tony Hsieh an, den ehemaligen CEO des Online-Schuhhändlers Zappos. Hsieh war so besessen vom Selbstanspruch eines exzellenten Kundenservice, dass er ihn zum Leitprinzip seiner Firma machte. Konkurrierende Schuhgeschäfte konnten dieselben Sneaker verkaufen, aber sie konnten nicht mit seiner Leidenschaft für gute Kundenbetreuung mithalten. Bloß, wie findest du deinen Stempel? Eine bewährte Strategie ist die Suche nach einem Produkt oder Service, den du selbst als Konsumentin lieben würdest. Denk an den früheren Leichtathletiktrainer Bill Bowerman, der sich leichteres Schuhwerk für seine Läufer wünschte. Am Ende goss Bowerman Gummi in das familieneigene Waffeleisen und erfand das heute berühmte Noppenmuster an der Außensohle der ersten international erfolgreichen Nike-Schuhe. Es ist doch so, die meisten Produkte schüren bei den Menschen riesige Erwartungen, nur um sie dann später zu enttäuschen. Bei deinem Produkt sollte es umgekehrt sein. Mach es so simpel und benutzerfreundlich, dass es die Menschen besser finden als erwartet und begeistert ihren Freunden empfehlen. Wenn dir das gelingt, kannst du ähnlich wie ein Dealer vorgehen. Du gibst den Leuten eine kostenlose Kostprobe, in dem komfortablen Wissen, dass sie von allein Nachschub wollen. Sobald du ein einzigartiges und beliebtes Produkt hast, kannst du all dein Wissen teilen, ohne Geheimnisse für mögliche Nachahmer preiszugeben. Dein Alleinstellungsmerkmal wird immer deine besondere Art sein, die Zutaten zusammenzufügen. Denk an Gourmetköche, die ganze Kochbücher mit ihren preisgekrönten Rezepten rausbringen, ohne dass ihnen jemand den Rang abläuft. Genauso kannst auch du deine Firma bewerben, indem du wertvolle Expertise mit der Öffentlichkeit teilst.
Also merke, mit deiner Leidenschaft und Hingabe machst du dein Produkt so unnachahmlich und beliebt, dass du dein gesamtes Wissen teilen kannst.
Noch besser wäre es, wenn du dein Wissen als anschauliches Lehrmaterial wie Tutorials, Online-Kurse oder Videos aufbereitest. Viele, vor allem große Unternehmen, sind so geheimniskrämerisch, dass es echte Marktlücken für gut vermitteltes Expertenwissen gibt.
Blink Nummer 4. Genieße das Kleinsein.
Viele kleine Startups gehen schnell auf Masse und Reichweite. Dabei ist größer längst nicht immer besser. Ein gutes Beispiel hierfür sind Elite-Unis wie Harvard oder Cambridge. Diese Schulen versuchen nicht, überall auf der Welt Standorte zu eröffnen und jährlich Hunderttausende neue Studierende zu ködern. Sie sind zufrieden mit der vorhandenen Größe und Qualität. Davon können sich Unternehmer eine Scheibe abschneiden. Eine überschaubare Größe hat diverse Vorteile. Solange dein Unternehmen relativ klein bleibt, kannst du Experimente wagen, ohne dass die Medien von potenziellen Fehlern Wind bekommen. Ähnlich läuft es in der US-Theaterwelt. Dort werden neue Musicals probeweise erst in kleineren Städten aufgeführt, bevor man sie an den New Yorker Broadway bringt. Analog dazu kannst auch du deine Unbekanntheit nutzen, um innovative Ideen und Prozesse zu testen. Ein weiterer Vorteil ist, dass in kleinen Unternehmen das gesamte Team an der Front steht. So bleiben alle in direktem Kontakt mit den Reaktionen und Bedürfnissen der Kunden. Komplexe Hierarchien können dieses wertvolle Feedback abschwächen und Reaktionszeiten verlängern. Nicht so, wenn sich alle für die Kundenzufriedenheit verantwortlich fühlen. Dann könnt ihr Probleme schnell beheben und einen effektiven Kundenservice gewährleisten. Natürlich darfst du bei alledem nicht vergessen, dass du ein Unternehmen führst. Das heißt auch, dass du früher oder später schwarze Zahlen schreiben willst. Viele Startups existieren die ersten Jahre über in einer Blase, in der sie Investorengelder verpulvern, ohne echte Profite vorzuweisen. Wenn du nachhaltig Erfolg haben willst, brauchst du von Anfang an einen klaren Plan, wie du zuverlässig Gewinne einfährst.
Im Klartext heißt das: Genieße die Vorteile eines kleinen Unternehmens, wie die Freiheit für Experimente und den direkten Kundenkontakt. Denk aber auch immer darüber nach, wie du nachhaltig profitabel wirst.
Manchmal ist es gar nicht so leicht, klein zu bleiben. Wie schaffst du es, im richtigen Tempo zu wachsen?
Blink Nummer 5. Konzentriere dich auf deine Stärken.
Kennst du die Reality-TV-Serie Kitchen Nightmares? Darin versucht der britische Starkoch Gordon Ramsay, darbende Gastronomiebetriebe zu retten. Seine erste Amtshandlung ist fast immer dieselbe. Er streicht gut ein Drittel der Gerichte von der Karte. Dieses Prinzip lässt sich auf nahezu alle Geschäftsfelder übertragen. Wenn dein Produkt nicht liefert, dann reduziere es aufs Wesentliche. Wer etwas Erstklassiges anbieten will, muss alles Mittelmäßige weglassen. Du kannst die Knappheit sogar zur Tugend machen. Ernest Hemingway war Legastheniker und verfasste mit einfacher Sprache Nobelpreisgekrönte Literatur. Auch du kannst großartige Produkte oder Services entwickeln, indem du dich auf deine Kernkompetenzen beschränkst. So vermeidest du auch, komplexe Konkurrenzprodukte nachahmen und überbieten zu wollen. Entscheide dich stattdessen für weniger Funktionen. Mach dein Produkt einfacher und benutzerfreundlicher. Steigere seinen Wert durch das, was du bewusst weglässt. Denk an Kunstgalerien, die nicht beliebig viele Gemälde ausstellen, sondern sich auf eine kleine, aber feine Selektion konzentrieren. Auch du darfst die Spreu vom Weizen trennen und dich voller Überzeugung hinter deine Auswahl stellen. Natürlich ist es nicht immer einfach, dem Sog des Wachstums zu widerstehen. Je mehr Kunden du anziehst, desto mehr Anfragen erhältst du zu neuen Funktionen. Und zwar sowohl von den Nutzern als auch von deinem Team. Dennoch musst du nicht auf jede dieser Anfragen reagieren und sofort alle geforderten neuen Facetten integrieren. Denn dann kann dein Produkt schnell seine Identität verlieren. Das wiederum schreckt potenzielle Neukunden ab, die sehen, dass ein an sich interessantes Produkt verwässert wurde, um den Wünschen von Bestandskunden nachzugeben.
Darum denke daran. Auch in der Geschäftswelt ist weniger oft mehr. Fang an, Nein zu sagen, um dich auf die wesentlichen Stärken deines Produkts zu konzentrieren.
Gewöhne dir an, anfangs sogar spannende Ideen abzulehnen. Wenn ein bestimmtes Kundenbedürfnis wirklich relevant ist, wird es schon bald so oft auftauchen, dass du es nicht mehr ignorieren kannst.
Blink Nummer 6. Kommuniziere direkt und persönlich.
Wir bleiben beim Thema »Weniger ist mehr«. Auch deine externe Kommunikation darf die wahre Größe deines Unternehmens widerspiegeln. Der überschaubare Umfang gibt dir die Chance, integer zu kommunizieren. Sei stolz darauf, statt die blutleeren Phrasen großer Konzerne nachzuäffen. Spare dir Geschwafel wie »Transparenz ist ein Eckpfeiler unserer Kommunikationsstrategie«. Sag einfach, dass ihr ehrlich seid. Punkt. Werbung und traditionelles Outbound-Marketing sind teure Wege, Kunden zu adressieren. Versuche stattdessen lieber, hochwertige Inhalte zu teilen, die Menschen in deiner Zielgruppe interessieren. So baust du auch mit kleinem Budget ein großes Publikum auf. Denk immer daran, dass sich in einer kleinen Organisation alle gemeinsam um das Marketing kümmern. Jede Mail, jeder Anruf, jeder Blogpost und jeder Social-Media-Beitrag ist Teil eurer Außendarstellung und kann helfen, eure Kundenbeziehungen zu vertiefen. Wie wäre es zum Beispiel, wenn du deinen Kunden exklusive Einblicke hinter die Kulissen eurer Arbeit gibst? So können sie dich und dein Team kennenlernen und einen persönlichen Bezug zu euren Produkten entwickeln. Solltest du dir doch mal aktive mediale Berichterstattung wünschen, geh auf Nische statt auf Masse. Ein sorgfältig zugeschnittener Artikel in einem kleinen Magazin oder Blog generiert viel mehr Website-Traffic und Konversion als eine generische Meldung in einer großen Zeitung. Außerdem erreichst du die Journalistinnen so über persönliche Nachrichten oder Anrufe statt über formelle Pressemitteilungen. Keine Frage, die Kommunikation zwischen dir und deinen Kunden kann nicht immer rosig verlaufen. Manchmal musst du als Unternehmerin schlechte Nachrichten überbringen oder dich für Fehler entschuldigen. Dann tu dir selbst einen Gefallen. Stehe zu deinen Makeln. Kein Mensch mag Unternehmen, die Probleme unter den Teppich kehren. Wenn du etwas zu beichten hast, dann verzichte auf konzerntypische Pseudo-Entschuldigungen nach dem Motto: Wir bitten um Verzeihung für etwaige Unannehmlichkeiten. So etwas will niemand hören. Überlege stattdessen, welche Art von Entschuldigung dich selbst als Kunde besänftigen würde.
Kurz und gut, verzichte darauf, bei Marketing und Kommunikation Großkonzerne nachzuahmen. Nutze die Vorzüge einer Kleinorganisation und sei ehrlich, persönlich und direkt.
Authentizität ist natürlich genauso wichtig für die interne Kommunikation. Damit befassen wir uns im nächsten Blink.
Blink Nummer 7. Schaffe die richtige Arbeitsatmosphäre.
Noch immer neigen viele Führungskräfte im Umgang mit ihren Mitarbeitenden zu förmlicher Distanz und Kontrolle. Aber mal ehrlich, wenn du dein Team wie eine Gruppe Kleinkinder behandelst, werden sie sich auch genauso verhalten. Dann vergeudest du irgendwann die Hälfte deiner Zeit damit, sie zu überwachen und an ihrer Stelle Entscheidungen zu treffen. Was du brauchst, ist ein Team und keine Truppe ferngesteuerter Untertanen, die viel kostet und wenig zustande bringt. Mitarbeitende, die sich eigenständig organisieren können, blühen in einem Umfeld auf, in dem man ihnen Vertrauen, Verantwortung und Autonomie schenkt. Aber wie schaffst du so ein Umfeld in deinem Unternehmen? Einer der wichtigsten Faktoren ist die direkte Kommunikation. Vermeide abstrakte und umständliche Erklärungen. Sei natürlich und vermittle deinen Mitarbeitenden klar und nachvollziehbar, was du meinst. Fachsimpel nicht im sterilen Konferenzraum über das, was schiefläuft. Seht euch die Probleme gemeinsam an, dort, wo es brennt. Dasselbe gilt für Kritik. Selbstbestimmte Mitarbeitende brauchen ehrliches Feedback. In großen Teams mit wenig persönlicher Bindung können Diskussionen nicht frei und ungezwungen fließen. Stattdessen braucht ihr einen ehrlichen und direkten Austausch, um konstruktiv zu diskutieren. Dazu gehört auch, dass ihr im Umgang miteinander auf bestimmte Formulierungen verzichtet. Stell dir vor, du stehst vor einer schier unlösbaren Aufgabe und jemand sagt verächtlich: Wir müssen das Problem unbedingt lösen, das sollte dir doch leicht von der Hand gehen. Da bleibt nicht viel Spielraum für Widerworte, oder? Aggressive und wertende Worte wie brauchen, müssen, nur und können nicht beinhalten ein Urteil über die Umstände und Gefühle anderer Menschen. Das erstickt jede potenziell fruchtbare Diskussion im Keim.
Mach es besser. Schaffe eine Kultur, in der Mitarbeitende selbstbestimmte Entscheidungen treffen und offen, konstruktiv und wertschätzend miteinander kommunizieren.
Verzichte auch auf Floskeln wie ASAP, wenn dich jemand um etwas bittet. Sie werden völlig inflationär gebraucht und spiegeln nur selten wider, wie dringend und wichtig eine Aufgabe wirklich ist.
Blink Nummer 8. Entscheide öfter spontan, statt langfristig zu kalkulieren.
Wir haben bereits mehrfach über die Vorteile eines kleinen Unternehmens gesprochen. Ein weiterer Vorzug ist die Möglichkeit, schnelle und unbürokratische Entscheidungen zu treffen. Ersetzt die Phrase Lasst uns darüber nachdenken. Durch das Mantra, lasst uns entscheiden. Haltet euch nicht mit der Suche nach perfekten Lösungen auf, sondern begnügt euch rechtzeitig mit gut genug und geht zum nächsten Punkt auf der Agenda über. Wenn du dein Unternehmen voranbringen willst, übertreibe es nicht mit dem Analysieren und Vorausplanen. Wenn du nicht gerade eine magische Kristallkugel besitzt, sind die meisten Prognosen ohnehin eher Ratespiele. Es bringt also nichts, deine Pläne für bare Münze zu nehmen und dann blindlings zu befolgen. So verlieren du und dein Team nur euer Improvisationsvermögen, und das kann gefährliche Folgen haben. Also weniger denken und mehr machen. Entscheide öfter spontan und befasse dich mit Dingen, die das Unternehmen diese Woche betreffen, nicht erst nächstes Jahr. Kleine Schritte, die fürs Erste funktionieren und tendenziell reversibel sind, lassen sich viel leichter machen als raumgreifende Einschnitte mit langfristigen Auswirkungen. Sei auch vorsichtig mit weitreichenden Schätzungen wie: Dieses einjährige Projekt wird uns etwa 1 Million Euro kosten. Wenn du halbwegs akkurat kalkulieren willst, dann beziehe dich auf überschaubare Zeiträume wie Wochen oder maximal Monate. So sind etwaige Fehleinschätzungen viel weniger schmerzhaft. Und zu guter Letzt, lass dich nicht von der Angst vor Fehlern abschrecken. Jede Entscheidung im Leben hat eine potenzielle Kehrseite. Aber damit kannst du dich immer noch befassen, wenn es soweit ist. Meistens treffen unsere schlimmsten Befürchtungen gar nicht ein.
Um es kurz zu machen, übertreib es nicht mit dem Planen und Abwägen. Bleib agil und flexibel, indem du rasche und pragmatische Entscheidungen triffst.
Im nächsten Blink befassen wir uns noch intensiver mit dem Thema Produktivität.
Blink Nummer 9. Schütze dein Team vor Ablenkungen.
Noch so ein Mythos. Viele Menschen verbinden Produktivität mit langen Arbeitstagen, nach denen keine Kraft für Privates bleibt. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Die effektivsten Angestellten haben ein so erfülltes Privatleben, dass sie sich tagsüber voll ins Zeug legen, um pünktlich nach Hause zu kommen. Tatsächlich können Workaholics und notorische Überstundler sogar eine Gefahr für die Produktivität eines Unternehmens sein, weil sich Nicht-Workaholics im Vergleich mit ihnen faul fühlen und ihre Motivation verlieren. Ein weiterer Schlüssel zu mehr Produktivität ist weniger Ablenkung. Kaum etwas schmälert die Leistungsfähigkeit von Unternehmen so sehr wie die ständigen Störungen unseres modernen Arbeitsalltags. Darum stell sicher, dass sich deine Mitarbeitenden jeden Tag ein paar Stunden lang ohne jegliche Unterbrechung konzentrieren können. Die schlimmste Art der Unterbrechung sind Meetings. Ein einstündiges Meeting mit 10 Teilnehmenden kostet dein Unternehmen in der Summe mindestens 10 Stunden Arbeitszeit. Das mag in manchen Fällen unabdingbar sein, aber meistens haben solche Konferenzen weder klare Ziele noch Bezug zur eigentlichen Arbeit. Sie generieren Gespräche, aber keine Handlungen. Ein weiterer Feind der Produktivität ist der Perfektionismus. Manche Teams verschwenden ganze Wochen auf die Suche nach perfekten Lösungen für komplexe Probleme. Dabei hätte es eine schnelle Behelfslösung auch getan. Echte Produktivität entsteht dann, wenn du mit minimalem Aufwand den größtmöglichen Nutzen erzielst. Gut genug ist oft besser als perfekt. Aber wie ermutigst du deine Mitarbeitenden dazu, Imperfektion zu wagen? Eine Strategie besteht darin, große Projekte in überschaubare Schritte und knackige To-Do-Listen zu zerlegen. Zum einen wirken dadurch selbst umfangreiche Unterfangen leichter realisierbar. Zum anderen gibt es so viel mehr Anlässe, unterwegs kleinere Meilensteine und erreichte Etappenziele zu feiern. Das stärkt den Zusammenhalt und die Motivation im Team.
Wir halten fest, Produktivität entsteht nicht durch Quantität, sondern durch Qualität. Gib deinem Team die Chance, konzentriert und ablenkungsfrei zu arbeiten und zerlege komplexe Projekte in kleine und überschaubare Arbeitsschritte.
Wir haben uns im Laufe dieser Blinks immer wieder mit den Vorzügen kleiner Unternehmen befasst. Aber bedeutet klein zu bleiben auch, keine neuen Mitarbeitenden einzustellen?
Blink Nummer 10. Rekrutiere nur, wenn es wirklich nötig ist.
Manche Unternehmen sind geradezu süchtig nach Neueinstellungen. Sie rekrutieren lauter neue Talente, ohne überhaupt passende Stellen oder Titel parat zu haben. Die Autoren können von diesem Ansatz nur abraten. Wenn du eine neue Mitarbeiterin einstellst, dann tue dies, um ein akutes Problem zu lösen und die dafür notwendige Verstärkung zu besorgen. Ansonsten hältst du dein Team so lange wie möglich, so klein wie möglich. Diese Politik zwingt dich, Zeit zu sparen und effizient mit verfügbaren Ressourcen zu wirtschaften. Egal wie talentiert dein potenzieller Zuwachs ist, unnötige Neueinstellungen führen nur zu Frust und künstlichen irrelevanten Beschäftigungsmaßnahmen. Dich plagt die ständige Angst, die Personalentscheidung deines Lebens zu verpassen? Das wäre allenfalls dann eine berechtigte Sorge, wenn du nur aus einem sehr begrenzten Angebot schöpfen könntest. Aber die meisten Unternehmen können Talente von überall auf der Welt rekrutieren. Im Normalfall wird es also immer großartige Menschen geben, die für dich und dein Unternehmen arbeiten würden. Über das Internet können Teams heute rund um den Globus produktiv zusammenarbeiten. Der Standort der Angestellten spielt in den meisten Branchen kaum noch eine Rolle. Solltest du aus gutem Grund wirklich nach Verstärkung suchen, dann rekrutiere zeitgemäß. Vergiss das klassische Dogma der Lebensläufe, Durchschnittsnoten und abgeleisteten Arbeitsjahre. Vertrau auf deinen Instinkt und konzentriere dich darauf, welche Erfahrungen und Fähigkeiten deine Kandidatinnen mitbringen. Gib deinen Bewerbern die Chance, sich in der Praxis zu beweisen. Kein noch so langes Vorstellungsgespräch zeigt dir, wie jemand wirklich mit den Herausforderungen einer Stelle umgeht. Darum lass sie an einem konkreten Mini-Projekt oder einem Fallbeispiel arbeiten. So kannst du sie nach ihren Taten beurteilen, statt nur nach ihren Worten. BMW hat für solche Zwecke sogar ein eigenes Montageband eingerichtet, um potenzielle Rekruten bei der Arbeit zu beobachten. Solche Live-Evaluationen empfehlen sich vor allem dann, wenn du Tätigkeiten besetzen willst, mit denen du selbst vertraut bist. Das hilft dir, die Kandidatinnen zu beurteilen und später anzuleiten.
Rekapitulieren wir noch einmal. Rekrutiere neue Mitarbeitende nur dann, wenn wirklich akuter Bedarf besteht. Halte dich bei der Auswahl nicht stumpf an Lebensläufe, sondern vertraue auf deinen Instinkt.
Nun haben wir mit einer ganzen Palette von Mythen über die Existenzgründung aufgeräumt. Du hast gesehen, dass es kein Nachteil, sondern sogar ein Vorteil ist, klein anzufangen. Also worauf wartest du noch? Wenn du eine Idee und den Wunsch nach einem eigenen Unternehmen hast, leg los. Und zwar sofort.
Das war unser Fahrplan für zeitgemäße Firmengründungen zu dem Buch Rework von Jason Fried und David Heinemeier Hansson. Stellen wir uns zum Abschluss noch einmal die Frage: Wie geht Existenzgründung im 21. Jahrhundert? Wir haben gesehen, dass es dafür heute so wenig braucht wie noch nie. Sobald du eine gute Geschäftsidee hast, kannst du ohne viel Geld und Risiko sofort loslegen. Wichtig ist, dass du mit Herzblut bei der Sache bist und authentisch bleibst. Stehe zu deinem Produkt, lege Wert auf Qualität und konzentriere dich auf das Wesentliche, statt unnötig schnell zu wachsen. Schaffe eine Unternehmenskultur, die auf Vertrauen, Unabhängigkeit und Fokus aufbaut. Konkret bedeutet das Folgendes: Gründe deine Firma, sobald der Kern deines Geschäftsmodells steht. Bekenne dich zu deinem Produkt und mach es mit deiner Hingabe so unnachahmlich, dass du dein Wissen teilen und monetarisieren kannst. Profitiere vom Kleinsein, ohne den Blick auf die Gewinne zu vergessen. Lerne Nein zu unnötigen Erweiterungen und Funktionen zu sagen und halte dein Produkt so minimalistisch wie möglich. Widerstehe der Versuchung, Marketing und Kommunikation großer Unternehmen nachzuahmen. Sei lieber persönlich, direkt und flexibel. Schaffe dazu eine positive Unternehmenskultur, in der sich selbstbestimmte Mitarbeitende wertgeschätzt fühlen und einander offen und konstruktiv kritisieren. Wenn du klug bist, schützt du deine Teams außerdem vor Ablenkungen und Unterbrechungen. Und last but not least, triff agile und spontane Entscheidungen und erweitere deine Belegschaft nur dann, wenn es wirklich nötig ist. Damit wären wir auch schon am Ende unseres Blinks. Wir hoffen, wir konnten dir Mut für deine eigene Unternehmensgründung machen. Wir freuen uns, wenn du bald wieder reinhörst und wünschen dir viel Erfolg für alle deine Vorhaben.